Neues Jahr, neues Glück. Die zweite Bundesliga der Männer ist zurück aus der Winterpause und wir sind es auch. Über die Lage der Liga und speziell über die Situation bei Hertha BSC und Eintracht Braunschweig spreche ich jetzt mit Braunschweig-Legende Anna Lautenbach und Hertha-Experte Inge Bödeling. Ganz viel Spaß.
Und nun im Programm der Rasenfunk.
Langer fliegt vorbei und der Ball ist im Tor. Und Augsburg ist oben.
Rossi ist zu, kurze Abwehr, lang genug für Willi Landgraf.
Wagner, Martin Wagner.
Und das 1:0. Markus Kurt aus dem Gewühl.
Und Tor! Alexander Schur.
Der Blick auf andere Ligen.
Ja, anderthalb Monate ist es her, seitdem wir zuletzt auf die zweite Liga der Männer geblickt haben. Wir sind aber jetzt endlich zurück. Ich bin Eva-Lotta Bohle und ich hoffe erstmal, ihr verzeiht mir, dass es ja vor Weihnachten keine weitere Folge gab. Da ja, hat Marc und mich das Berufs- und Privatleben dann doch ein bisschen eingeholt, so kurz vor Weihnachten. Aber wenn wir schon beim Housekeeping sind, der Rasenfunk, er ist und bleibt Werbe-Paywall- und sponsorenfrei. Er finanziert sich ausschließlich durch eure Spenden und stellvertretend geht der Dank in dieser Folge an CL3, Timo, Machteboja, Felix Gummel und Kühlschrank, fantastischer Name. Ihr sorgt unter anderem dafür, dass ich hier sitze und dass ich aber durch diese Folge ja nicht alleine stolpern muss, sondern zwei Gästinnen mit dabei habe. Und zum einen ist das Anna Lautenbach, die ihr ja hoffentlich sowieso alle schon kennt, vor allem aus sämtlichen Braunschweig-Schwerpunkten hier im Rasenfunk. Hallo Anna, schön, dass du weiterhin, muss man ja auch einfach jedes Jahr sagen, in der Ligatur dabei bist.
Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch über die Einladung und darüber, dass ich über meine Eintracht und über die zweite Liga gleichzeitig sprechen kann. Mal gucken, wie lange noch.
Ja, da freuen wir uns auch sehr drüber. Und dann darf ich, glaube ich, auch zum ersten Mal im Rasenfunk Inga Bödeling von der Berliner Morgenpost hier in der Runde begrüßen und im Rasenfunk. Hallo Inga, schön, dass du dabei bist.
Hallo zusammen, ich freue mich auch, dass ich da sein darf. Danke für die Einladung und genau, Premiere. Ich bin auch ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen.
Ah, das brauchen wir nicht. Also ich glaube, wir haben eben schon einen Witz gemacht, wenn wir nur halb so souverän sind wie unsere drei Vereine, dann haben wir aber schon die Hälfte der Miete hier beisammen. Aber bevor wir eben auf eure beiden Vereine blicken, wollen wir als allererstes auf die Lage der Liga schauen. Die Winterpause oder generell auch kurz vor der Winterpause, da hat ja die zweite Liga ordentlich nochmal was hingelegt an Themen, die man über die man sprechen kann und ehrlich gesagt auch an diesem Wochenende schon wieder. Anna, was war denn für dich das Thema der zweiten Liga in den letzten Wochen, Tagen, Monaten?
Monaten, oha, okay. Das ist jetzt ein weiter Rahmen. Ich glaube, was ich immer spannend finde, ist so die Entwicklung der vor allem Absteiger. Da hatte Köln jetzt weniger überrascht, da oben im, ja, also in dem oberen Bereich der Tabelle. Darmstadt ist ja komplett abgestürzt, zunächst und hat sich dann, meine Güte, Florian Kohfeldt, was ist denn da los? Also Stichwort Überraschung, würde ich sagen, Florian Kohfeldt war für mich in den Wochen vor Weihnachten eine Überraschung. Und wenn wir im Bereich der Trainer sind, dann auch, ja, Stefan Leitl ist nicht mehr Teil der zweiten Bundesliga, sondern ist in Hannover gegangen worden und good old André ist zurück. Also ich meinerseits bin ja privat sehr eng zusammen mit einem 96er und ich möchte sagen, ihm ist sein Croissant zwischen den Jahren ein wenig aus dem Mund gefallen vor Überraschung. Ja, verständlicherweise. Das hat mich auch überrascht.
Ja, da zum Hintergrund nochmal, André Breitenreiter war ja von 2017 bis 2019 schon mal 96-Trainer. Seine letzte Station in Deutschland war, na klar, die TSG Hoffenheim in der Saison 22/23. Hatten wir alle noch so auf dem Schirm. Aber ja, ich fand es ehrlich gesagt auch ein bisschen überraschend, dass das so in der, dann so, ja, keine Ahnung, kurz nach Weihnachten dann irgendwie reinkam. Inga, wie hast du das gesehen?
Mir ging es eigentlich genauso. Ich habe auch die Kicker-Push-Nachricht gesehen und dachte so, what? Also ich habe wirklich mehrfach das nochmal durchgelesen, weil ich war ja mit Hertha vor der Winterpause bei Hannover und wir saßen in dieser Pressekonferenz und man hat sich da gegenseitig zu irgendwelchen runden Geburtstagen gratuliert und war echt in einer unfassbar entspannten Stimmung. Und ich hätte grob gesagt, dass es etliche Vereine gegeben hätte, bei denen die Not ein bisschen größer gewesen wäre, auf dem Trainerstuhl was zu verändern als in Hannover. Deshalb war ich da auch sehr überrascht und im Nachhinein gespannt, wie das in den nächsten Wochen läuft.
Ja, ich kann da sehr empfehlen, nochmal zurückzublicken auf die Folge mit Steffi Bartschik, die so ein bisschen auf Hannover mit uns geguckt haben und wir immer auch schon so ein bisschen unterschwellig gefragt haben, naja, wie lange wird das da noch gut gehen? Und dachten aber eigentlich, naja, in diesem Dreijahresplan ist ja Stefan Neitel eigentlich ganz gut unterwegs. Ich fand es dann auch, ja, vor allem den Zeitpunkt einfach überraschend. Also ich glaube, ich hätte es irgendwie mehr verstanden, wäre es irgendwie im Sommer passiert, aber jetzt in der Winterpause fand ich es auch irgendwie komisch. Generell die Liga ja sowieso wieder komplett Freekick unterwegs. Also wir haben 3 Vereine mit 31 Punkten mit HSV, Magdeburg und Köln. Zwischen Platz 1 und 12 liegen schon wieder nur 6 Punkte. Also ich finde sowieso, ich habe das vor der Winterpause schon gesagt, mir wird es sehr, sehr schwer fallen, als Offizieller eines Vereins bei diesen ersten 12 Vereinen irgendwelche Personalentscheidungen zu treffen, weil es einfach so schnell in jegliche Richtung gehen kann. Und ja, also das hat mich auch durchaus überrascht.
Ja, und ich irgendwie auch denke, dass das große Plus, das man in Hannover eigentlich, finde ich zumindest, hat, ist, dass das Umfeld trotz dieses ausgerufenen Dreijahresplans dann ja doch relativ genügsam ist oder zufrieden war, wie auch immer. Ich glaube, Leitl hatte soweit einen ganz guten Stand. Und man so gedacht hat, naja, mal gucken, wir rangieren da jetzt kurz vor den Aufstiegsplätzen, was in der Rückrunde passiert. Und ich finde, dass Markus Mann da jetzt so ein bisschen den letzten Pfeil aus dem Köcher gezogen hat, weil der Druck jetzt natürlich da ist. Also wenn du jetzt zu Hause nur 1-1 spielst gegen, weiß ich nicht, wer steht da unten so, Fürth oder so, dann mag das spielerisch irgendwie okay sein, aber als Ergebnis jetzt als implizit ausgerufenes Ziel Aufstieg am Ende der Saison halt eigentlich zu wenig. Und ich weiß nicht genau, ob man sich damit einen Gefallen tun wird in den nächsten Wochen.
Das ist ja auch Stichwort Erwartungsmanagement. Also ja. Ich habe mich dann auch gefragt, als die Entlassung offiziell war, was hat man denn eigentlich erwartet, wo man jetzt stehen würde? Wir reden Woche für Woche, wie eng diese Liga ist und dann stehst du da irgendwie mit Kontakt zu den Aufstiegsplätzen und Kontakt zu den Aufstiegsplätzen hieß ja jetzt nicht 6 Punkte Rückstand oder sowas und dann denkst du dir, okay, wolltet ihr jetzt gerne Tabellenführer mit 5 Punkten Vorsprung sein oder was war das Ziel, mit dem ihr bis zur Winterpause gerechnet habt? Und deshalb war es, glaube ich, umso überraschender, dass man gesagt hat, okay, wir verändern uns jetzt an der Seite. Und ich habe mich auch einen Tick verraten gefühlt. Ich habe in der Woche davor geschaut, wo so die Konstanz am größten ist, weil Konstanz ist so ein Thema bei Hertha, das gesucht und meistens nicht gefunden wird. Und da war Hannover halt auch so ein Beispiel, dass man sagt, ja, wir setzen hier auf den Trainer jetzt auch schon ein bisschen langfristiger. Und dann hat man doch schnell Panik gekriegt.
Ja, vor allem muss ich einfach sagen, also nichts gegen André Breitenreiter, aber keine Ahnung, ich fand es dann im ersten Moment auch super uninspiriert irgendwie. Also ihn dann zu holen, also weiß ich nicht, das hat dann auch irgendwie so einen merkwürdigen Beigeschmack, hat es auf jeden Fall für mich. Und also ich meine, wir wissen am Ende der Saison sowieso mehr, ob wir da grandios falsch gelegen haben. Aber ich frage mich dann immer, da muss ja irgendwas in der Mannschaft auch gekracht haben. Also ohne da jetzt mehr zu wissen. Und ich bin ja auch froh, wenn nicht irgendwie jede Kleinigkeit aus der Kabine durchgestochen wird. Aber ja, muss ich einfach sagen, hat mich auch durchaus verwirrt. Und ich weiß jetzt auch nicht, was man jetzt mit diesem Wochenendergebnis dann macht. Ob man sagt, ja, das war jetzt 1-0 in Regensburg.
Ein Freistoßtor. Also, überragend,
weiß ich nicht. Also ja, da stehen 3 Punkte, aber wer garantiert mir, das wäre unter Leitl nicht so. Und das, also klar, darf man auch nicht nur ein Spiel reinnehmen, ne? Das ist mir schon klar, aber das fand ich irgendwie doch dann auch irgendwie komisch. Übrigens, Thema komisch. Wir hatten vor der Winterpause über die SV Elversberg gesprochen. Und dann sah das ja erst so aus am Wochenende, als würde es einfach so weitergehen. 2-0 Halbzeitführung und dann verliert man 2-5 gegen Magdeburg, wenn man sich auch eine relativ unnötige rote Karte abholt in der ersten Halbzeit und dann irgendwie komplett zusammenbricht. Also Hut ab von Magdeburg, die da mal wieder oben mitmischen.
Unfassbar. Aber ja. Also ich meine, wir sind mit denen aufgestiegen und es macht mich wirklich traurig. Also nicht wegen Magdeburg, sondern halt, also ich finde, Magdeburg zeigt sehr gut, was möglich ist, wenn man Dinge gut macht, auf welcher Ebene auch immer. Aber ich finde das nach wie vor kein persönlicher Sympathieträger, auch irgendwie prominente Teile der Mannschaft. Reißen mich jetzt nicht irgendwie besonders mit, aber es funktioniert und das halt sehr konstant. Auch jetzt die letzten Saisons haben sie sich da echt nach oben gearbeitet und dafür habe ich schon ziemlich viel Respekt, muss ich sagen.
Auch wieder so eine Mannschaft, die auswärts deutlich leichter hat als zu Hause, ne? Das fand ich auch immer wieder spannend, dass es da in dieser Saison doch deutliche Diskrepanzen gibt.
Ja. Das ist also, aber ich finde sowieso krass, dass du solche Diskrepanzen haben kannst und trotzdem dann irgendwie Zweiter bist in der zweiten Liga. Also ich meine, das sagt wirklich immer enorm viel über diese Liga aus, finde ich. Also da müssen wir vielleicht auch alle mal aufhören, das so ein bisschen zu romantisieren. Ich weiß immer nicht, was das so qualitätstechnisch über so eine Liga aussagt, aber es ist schon wirklich absurd, wenn man sich das anguckt und ich kann ja einfach sagen, als neutrale Beobachterin ist einfach immer wieder, also ich stehe da meistens am Wochenende und denke mir so, ja, alles klar, komm. Also ich bin einfach froh, ich tippe diese Liga nicht mehr. Das war die beste Entscheidung meines Lebens. Ich hatte jedes Wochenende Wutanfälle. Also das kann doch nicht sein, ich gehe hier mit Logik dran und das ist mein Fehler. Von daher, ja, aber ich glaube generell, also da kommt noch ein bisschen was auf uns zu mit dieser Liga. Also gerade zum Beispiel Karlsruhe, wenn wir darüber sprechen, dass da der Topstürmer jetzt weg ist, was das auch bedeutet mit CFC Warze. So, ne? Also da sind so viele kleine Dinge. Da bin ich mal echt gespannt, wie sich das noch weiterentwickelt. Und ja, also ich, keine Ahnung. Wie gesagt, ich mache da absolut keine Prognosen mehr dazu, wer aufsteigt. Es geht komplett schief. Also
ich habe auch das Gefühl, die zweite Liga wird einfach darüber entschieden, wer hat, also das geht ja nur über Phasen. So, also wer hat eine gute Phase? Okay, und das reicht dann am Ende oft schon. Wenn du, ich meine, ich habe hier jetzt die Tabelle ganz oldschool hier ausgedruckt. Ja.
Aha. Fancy.
Ja. Und es ist tatsächlich so, das kann man natürlich auch digital abrufen, aber papiersicherer, dass zwischen der Hertha mit 25 Punkten und dem HSV mit 31 Punkten auf Platz 1, das sind halt die ersten 12 Plätze. So, dann lass irgendwie die Hertha, Stichwort Konstanz, doch mal konstant gut spielen über 4 Wochen. Und auf einmal ist alles ganz anders. Also ich glaube, da lässt sich im Moment wirklich noch gar nichts sagen, bis auf das Regensburg wird wahrscheinlich nicht mehr aufsteigen. Das glaube ich.
Gewagte These.
Ja,
bin ich auch gewagt, ja.
So weit würde ich gehen.
Aber ich habe an diesem Wochenende auch noch so einen latent emotionalen Blick auf Preußen-Münster geworfen. Da bin ich auch so ein bisschen heimatlich verbunden und habe halt auch gedacht, naja, so ein ja, ich verguckt oder so.
Das wurde mir im Vorgespräch nicht gesagt.
So, damit haben wir das jetzt auch geklärt. Die Folge ist beendet, Inga ist raus. Naja, aber ich fand halt auch dieses Spiel so 2-1 gegen Fürth, das war jetzt auch nicht so selbstverständlich, diesen Sieg zu holen und das waren halt echte Big Points für Münster da unten und ich glaube auch Anna guckt ein bisschen besorgt darauf, dass Münster sich da jetzt so 5 Punkte von dem Relegationsplatz entfernt hat.
Oh
und
ja.
Das ist halt auch so ein Ding, also Mannschaften, die dann eben keine Phase haben, die bleiben halt so ein bisschen im Mittelfeld stecken und das ist, bleibt dann bis Ende der Saison halt so, aber wenn du wirklich nur 1, 2, 3 Siege mal hast, dann hast du dich echt schon entweder in eine ziemlich gute Situation gebracht oder aus einer ziemlich schlechten befreit und ich finde, dieses Wochenende hat gezeigt, dass etwas möglich ist, was wir alle nicht für möglich gehalten hätten, nämlich, dass die Liga noch enger zusammenrückt oben.
Ja, das macht es natürlich auch einfach, also das sage ich gefühlt jede Folge, aber es macht es für mich irgendwie immer schwieriger, so Tabellenplätze auch einfach zu bewerten. Mhm. So, also klar, wenn wir jetzt auf die Tabelle gucken und sagen, hier, Hertha BSC Platz 12, ja, und dann denkst du erstmal so, und dann guckst du aber auf die Tabelle und denkst dir, aha, okay, mhm. Platz 12 ist der neue Platz 4 so ungefähr. Also es ist ja wirklich komplett absurd und das ist natürlich... Ja, wie gesagt, auch das, was wo man dann auch immer nicht weiß, gut, wie schaffen wir das jetzt? Also absetzen wirst du dich wahrscheinlich nicht können in dieser Liga. So, mhm. Das ist momentan einfach nicht möglich. Und das, ja, wie gesagt, ist natürlich Woche für Woche auch für alle Offiziellen. Wie gesagt, möchte ich den Platz nicht mehr tauschen. So, mhm. Das kann nicht einfach sein. Aber lass uns doch tatsächlich jetzt mal auf Hertha BSC gucken. Wir haben es gesagt, es ist Platz 12. Es sind 25 Punkte. Es sind 29 zu 28 Tore, sieht wunderschön aus. 7 Siege, 4 Unentschieden, 7 Niederlagen. Man ist punktgleich mit Darmstadt und dem FC Nürnberg, hat aber eben das schlechteste Torverhältnis von allen dreien und ist deshalb ein bisschen weiter unten als die anderen beiden. Der Trainer ist bekanntlicherweise ja Christian Fjell. Man hat jetzt am Wochenende gegen Paderborn gewonnen. Vor Weihnachten sah es gar nicht mal so top aus, würde ich mal sagen. Da hatte man das Unentschieden gegen Hannover, die Niederlage gegen Münster und Fürth und eben auch noch eine Pokal-Achtelfinale-Niederlage gegen Köln. Das heißt, der Pokal, der ist raus. Und wie schauen wir denn jetzt auf die Hertha, Inga? Also erstmal akut, lass uns kurz auf dieses Paderborn-Spiel gucken, weil da habe ich gefühlt alle Meinungen zu gesehen, zwischen glücklicher Sieg und auch passt schon. Und wie siehst du das?
Ich glaube, es ist eine Mischung aus allem gewesen. Also wenn man mich nach einer Überraschung an diesem Wochenende gefragt hätte, wäre gleich nach dem Münsterspiel auch Paderborn gefallen, weil ich jetzt nicht unbedingt mit einem Sieg gerechnet hätte. Aber zur Wahrheit gehört eben auch, dass da ganz, ganz viel Glück dabei war, ganz viel Hilfe auch vom Schiedsrichter, vom VAR und auch wieder nicht vom VAR, wenn er sich eben nicht eingeschaltet hat. Und deshalb ist dieser Sieg, es ist ein Stimmungsaufheller, es sind drei Punkte, über die man wirklich sehr glücklich sein kann, die der Mannschaft gut tun und ein bisschen Druck vom Trainer nehmen, aber es ist auch ein Sieg, der nicht darüber hinwegtäuscht, wie viele Baustellen diese Mannschaft eigentlich noch hat.
Was sind das denn beispielsweise für Baustellen? Also wenn du es schon selber ansprichst, dann leg doch mal einfach los.
Es tut mir leid, dass das alles nachher von Annas Redezeit abgeht, aber da musst du dich in Westend melden und ein bisschen schimpfen. Naja, es ist vor allem das Problem der individuellen Fehler. Also das war jetzt in Paderborn nicht so ganz krass das Problem, aber jede Niederlage in der Hinrunde ist irgendwie auch darauf hin zurückzuführen, dass irgendein Spieler Bock gebaut hat, was natürlich auch schwierig ist. Und das allergrößte Problem aber ist die mangelnde Konstanz oder der mangelnde Mut oder die mangelnde Ideenfindung vor dem Tor des Gegners. Also es gab jetzt in Paderborn eine Szene mit Mika Cuisance, der ja fußballerisch sehr hoch veranlagt ist und wenn nicht sogar einer der hochveranlagtesten Spieler der zweiten Liga. Und der schnappt sich an der Mittellinie den Ball, rennt bis zum Strafraum, am ganzen Strafraum entlang und dann wieder zurück. Und man fragt sich so, hast du in diesen ja gut 40, 50 Sekunden Ballbesitz wirklich nicht eine Chance gesehen abzuschließen? Also es ist wirklich, wirklich, wirklich schwierig, was natürlich damit zusammenhängt, dass man im Sommer den Top-Stürmer und Torschützenkönig abgeben musste mit Haris Tabakovic und einfach keinen adäquaten Ersatz hat. Und ja, dann hast du halt eben diese mangelnde Offensivkraft, du hast defensiv immer mal wieder Probleme und du hast Verletzungssorgen ohne Ende gehabt, die du auch nicht so einfach auffangen konntest. Das gehört auch zur Wahrheit dazu. Aber ja, ich glaube, wenn es vorm Tor ein bisschen mehr rumsen würde hin und wieder, wäre das nicht verkehrt.
Ja, lass uns doch tatsächlich mal so ein bisschen auf, also gerade Verletzungen, ich glaube einfach am prominentesten ist ja sicherlich einfach Fabi Riese. Der hat ja letztes Jahr im Juli bei einem Testspiel gegen Cottbus, glaube ich, eine Sprunggelenksverletzung sich zugezogen oder wurde ihm zugezogen, sagen wir es mal so. Ja. Und ist dann eben sehr, sehr lange ausgefallen, kam im November zurück, hat, glaube ich, irgendwie 3 Spiele als Ersatzspieler dann eben im Prinzip gemacht. Und hatte dann aber eben das Problem, dass diese Verletzung im Fuß, die ist dann wieder aufgetreten. Ne? Und jetzt kam, glaube ich, dieser Rückrundenstart dann doch einen Müh zu früh. Also dieses, ne, das Spiel gegen Paderborn kam einfach viel zu früh. HSV, so wie ich es gelesen habe, muss man dann nochmal neu bewerten. Aber wenn natürlich auch eher erstmal am Bankplatz und natürlich nicht Startelf. Und der, also fehlt natürlich einfach, ne? Also dieser kreative Kopf, der Rese ja einfach ist, dieser Unterschiedsspieler, von dem man ja einfach immer wieder spricht und den man in der zweiten Liga sicherlich auch braucht, der fehlt einfach. Und generell kann man ja auch sagen, also ich glaube, Fabian Rese kann man sehr ambivalent betrachten, um das mal vorsichtig auszudrücken. Also von, weiß ich nicht, irgendwelchen Notiz-App-Screenshots über irgendwelche T-Shirts, die produziert werden etc. pp. Ist das sicherlich auch nicht ganz einfach. Aber ist natürlich klar, wenn du in eine Saison gehst und du erwartest, du kannst, das ist so mit dein Kernspieler, so wenn man immer über so Dreiecke oder so spricht, ne, über so Stammdreiecke oder so, ne, die irgendwie vorangehen, dann war er ja sicherlich Teil davon. Und er ist ja nicht der einzige Verletzte. Also Jeremy Duziak, John Anthony Brooks hatte man ja geholt, der ja eigentlich auch viel Bundesliga-Erfahrung hat, früher auch bei der Hertha mal gespielt hat, fehlt natürlich auch. Wie sagst du denn, also auch Diego Demme gefühlt irgendwie dauerverletzt immer wieder, sagst du denn dann, da wurden auch einfach Fehler in den Transfers gemacht, also dass man dann eben eine Lücke naiverweise nicht geschlossen hat oder nicht schließen wollte?
Oder nicht schließen konnte. Ja. Also es ist tatsächlich die Frage, was finanziell eben möglich gewesen wäre. Also Hertha ist finanzielles Sorgenkind, das wissen wir alle. Das haben die letzten Jahre auch einfach gezeigt. Und es ist wirklich immer eine Frage des Geldes, wen man da holen kann und ob in dem Preisregal, in dem Hertha unterwegs ist, überhaupt jemand zur Verfügung steht. Und ich habe es vorhin gesagt, Haris Tabakovic, Torschützenkönig weg. Dann ist dir kurze Zeit später auch noch dein Abwehrchef davon gelaufen, ist nach Italien gewechselt mit Marc Kempf. Das sind halt zwei Spieler, die kannst du absolut nicht ersetzen. Gerade Marc Kempf war auch schon länger da. Das war einer, den man noch geholt hat, als man deutlich ambitionierter unterwegs war. Und das ist halt einfach das Problem. Du kannst das nicht adäquat ersetzen, wenn du dann halt einen John Brooks holst und sagst, hey, der bringt uns weiter und der verletzt sich in der ersten Woche im Training so schwer, dass er gefühlt erstmal ja, 7, 8 Monate wahrscheinlich jetzt auch noch, also erstmal fehlen wird. Dann ist es natürlich schwierig zu sagen, dass da naiv gehandelt wurde. Im Rahmen der Möglichkeiten war nicht mehr drin, dann hattest du ein bisschen Pech und jetzt musst du gucken, dass du im Winter vielleicht doch die ein oder andere Stellschraube nachziehst, aber auch das natürlich nicht jetzt, weil jetzt ist einfach alles noch zu teuer. Du musst halt auch warten, bis du zum kurz vor Schlusstransferperiode kommst, um dann zu gucken, okay, was ist noch übrig, was können wir uns noch leisten, was bringt uns weiter. Und es ist sicherlich Verantwortung auch von Sportdirektor Benjamin Weber und auch Zecke Neuendorf als Lizenzspieldirektor, dass da nicht das Personal da ist, was man brauchen würde, um die eigenen Ambitionen so richtig umsetzen zu können. Aber es sind halt viele Faktoren, die damit reinspielen. Und dazu gehört auch, dass zum Beispiel jemand wie Diego Demme mit sehr hohen Erwartungen gekommen ist und einfach wirklich ein unfassbarer Pechvogel ist. Also ich meine, der kriegt da im Spiel gegen Düsseldorf einen Schlag gegen das Kinn, hat dann irgendwelche diffusen Symptome mit Schwindel und rennt von einem Arzt zum nächsten, bis er irgendwann Hilfe kriegt. Dann kriegt er im Trainingslager im Testspiel einen Ball gegen den Bauch, muss irgendwie hinter einen Krankenwagen rennen, um sich da eben kurz zu übergeben. Und eine Woche später im Training in Berlin kriegt er einen Ball gegen den Kopf und muss ins Krankenhaus mit Verdacht auf Gehirnerschütterung. Das sind ja alles keine typischen Fußballerverletzungen. Das ist ja wirklich einfach nur richtig ärgerlich. Und wenn du so oft fehlst und solche Rückschläge hast, dann findest du auch nicht zur richtigen Form. Und solche Probleme gab es halt häufiger. Und das in der Menge, ja, ich glaube, das kann kein Kaderplaner der Welt vorempfinden und auffangen.
Ja, ist sicherlich richtig. Aber wenn du jetzt sagst, man muss schauen, wer noch so verfügbar ist. Du hast schon angesprochen, vorm Tor könnte das ein oder andere Ding mal mehr reingehen. Aber wo siehst du denn die allergrößte Baustelle, wo du sagst, okay, das ist so eine Position, da muss definitiv in der Winterpause jetzt irgendwie noch was gemacht werden, da muss irgendwie noch eine Ergänzung kommen?
Definitiv die 9. Also du brauchst definitiv da vorne eine Stimme, der konsequenter ist, der konstanter ist, der ein Knipser ist. Also ich finde, das klingt immer so, ja, bla bla bla, aber du brauchst ihn halt einfach, ne? Also ich meine, im Moment ist Derry Scherhand als Flügelspieler mit 6 Toren bester Torschütze und 6 Tore, ja, das ist jetzt auch nicht so die beste Quote, die du vorweisen kannst und ansonsten ist es halt echt mau da vorne und Florian Niederlechner ist super bemüht, der kann auch die Bälle mal festmachen, aber kommt halt nicht so richtig durch, ist nicht so richtig eingebunden, du brauchst da vorne jetzt jemanden, der vielleicht ein bisschen torgefährlicher ist als alles, was man bis jetzt gesehen hat und dann sucht man natürlich in der Innenverteidigung und eventuell könnte sich auch noch die ein oder andere Baustelle auftun, wenn noch der ein oder andere Spieler geht. Jonjo Kenny ist ziemlich beliebt in England im Moment, also dann müsstest du eventuell noch einen Rechtsverteidiger haben, weil da hast du eigentlich auch sonst niemanden mehr. Also es können sich halt noch viele Baustellen und Probleme auftun und darauf musst du dann einfach reagieren, auch wenn dann am Ende nicht mehr viel Zeit dafür ist.
Ja. Siehst du denn generell bei Spielern, die noch ganz weit unter ihrem Potenzial spielen? Also, keine Ahnung, ich hatte jetzt so einfach nochmal auf Kevin Sesser geguckt, kennt man ja von den Heidenheimern. Vor allem sicherlich ja, ein interessanter Spieler, auch ein erfahrener Spieler. Was ich jetzt so gelesen habe, war, dass der schon auch ein bisschen Zeit gebraucht hat, sich einzuarbeiten in dieses Team, sich in dieses System einzuarbeiten. Wie siehst du Sessa beispielsweise?
Jetzt komme ich schon wieder mit einer Verletzung um die Ecke. Aber er ist ja auch mit einer schweren Knieverletzung aus diesem Cottbus-Spiel rausgegangen und hat dann erstmal gefehlt und kam dann irgendwann, ich glaube, im Oktober zurück, fehlte dann aber im Dezember schon wieder 4 Wochen mit einer Muskelverletzung. Also ich meine, er hatte auch irgendwie gefühlt keine Zeit, sich so richtig zurechtzufinden. Und der musste jetzt am Wochenende einspringen, dadurch, dass Demme gefehlt hat, hat auch einen echt ordentlichen Job gemacht, dafür, dass er eigentlich gar nicht so richtig Praxis hatte und hat auch im Trainingslager super Eindruck hinterlassen, auch beim Trainer. Die sind alle voll des Lobes und ich glaube, wenn der ein bisschen mehr reinkommt und ein bisschen mehr Praxis hat, dann kann das gut werden. Ich bin mir da sicher.
Anna, wie siehst du denn, wie blickst du denn aus der Distanz auf Hertha BSC?
Ich war am Anfang der Hinrunde, also zu unserem Spiel gegen die Hertha in Berlin, war ich bei einem Hertha-YouTuber zu Gast, dem Peer, liebe Grüße. Und der hat, das ist mir sehr im Gedächtnis geblieben, zu dem damaligen Zeitpunkt sehr gut beschrieben, wie groß der Druck ist, unter dem die Hertha zu Hause steht, weil ja zu Hause, zumindest zu dem Zeitpunkt, die Ergebnisse wirklich sehr unzureichend gewesen sind und da dringend ein Sieg her musste, den die Eintracht natürlich gnädigerweise dann auch ermöglicht hat. Kein Problem. Der skizziert hat, also zum einen der Druck zu Hause vor Heimpublikum, aber auch, du hattest es gerade ja auch skizziert, Inga, also Thema Geld, wie groß die Not eigentlich ist, halt wieder aufzusteigen. Und das stelle ich mir in dieser Liga wirklich extrem belastend vor, weil die Hertha sicherlich so einer der größten Vereine ist. Aber ehrlich gesagt sehe ich sie nicht konstant im Kampf da um die ersten Plätze. Also dafür vor allem jetzt auch nach dem letzten Spieltag, das Spitzenspiel HSV Köln. Der HSV wirklich stark. Ich finde auch die Entscheidung zum Trainer, glaube ich, gut, die der HSV da gefällt hat. Und irgendwie, ehrlich gesagt, andere Vereine an der Spitze. Und was passiert denn dann mit der Hertha? Also das skizziert sich ja eher dann dunkel, sollte sich das nicht erfüllen, dieser Aufstiegswunsch im Sommer.
Auch da sind sie so ein bisschen bemüht, Ruhe reinzubringen, weil gerade am Anfang der Saison auch so ein bisschen der Satz kursierte, dass der Aufstieg alternativlos wäre. Das hat der Geschäftsführer Tom Herrich jetzt so ein bisschen wieder zurückgenommen und gesagt, nicht der Aufstieg ist alternativlos in dieser Saison, aber es ist alternativlos, irgendwann wieder in die Bundesliga zurückzukehren. Das heißt, man sagt schon, dass man jetzt noch so 1-2 Jahre in der zweiten Liga durchaus überleben könnte, aber zur Wahrheit gehört auch, dass jedes zweite Jahr oder jedes weitere Jahr in der zweiten Liga so viel Geld kostet, dass es den Verein auf Dauer wirklich sehr klein halten wird. Und gerade wenn es jetzt im Sommer nicht klappen sollte, wovon ich ehrlicherweise auch ausgehe, dass sie da nicht mehr oben reinrutschen, dann hast du halt das Problem, dass du noch mehr Spieler verkaufen musst, dass du noch mehr Leistungsträger gehen lassen musst. Nicht nur Fabian Reese, auch ein Ibrahim Maser, über den wir ja noch gar nicht gesprochen haben, aber der quasi das Klar. Supertalent ist. Und die kannst du alle nicht mehr halten, musst dann irgendwie einen Kader zusammenstellen, der eigentlich aufsteigen muss, aber erstmal überhaupt konkurrenzfähig ist. Und das ist halt eine Herkulesaufgabe, die möchte ich auch nicht übernehmen. Und da möchte ich auch nicht mit Benny Weber tauschen, ehrlich gesagt. Mhm. Aber das ist halt wirklich anders als bei vielen anderen Vereinen, finde ich, dass da dieser Druck, dieses Wirtschaftliche hinter noch größer ist.
Ich finde es halt so interessant, weil ich finde bei vielen Bundesliga-Absteigern, also wir reden ja eigentlich immer bei Aufsteigern über so dieses verflixte zweite Jahr, irgendwie auch in der zweiten Liga oder in der Bundesliga oder so. Und ich finde eigentlich interessant, dass du siehst bei so vielen Vereinen, dass dieses zweite Jahr, wenn du drin geblieben bist in der zweiten Liga, das ist einfach so brutal schwer. Also auch wenn wir auf Schalke gucken oder so. Gut, ich meine, der prominenteste Beispiel ist der HSV, aber ne, Nürnberg, Hannover, Düsseldorf, HSV, ne, das sind ja alles Beispiele von Vereinen, wo man eigentlich sagt, naja, also gerade ne, so bei Hannover, also aus meiner Perspektive zumindest so Vereine wie Hannover, auch wie Nürnberg und Co., das sind ja eigentlich so Namen, die man auf jeden Fall früher so mit der Bundesliga assoziiert hat und die eben abgestiegen sind, irgendwann auch sicherlich mal mit dem Ziel, schnell wieder hochzukommen, und irgendwann wurde dann gesagt, naja, wir müssen jetzt erstmal gucken, dass wir hier in der zweiten Liga Konstanz aufbauen. Aber das musst du dir eben erstmal leisten, ne? Und wie du schon gesagt hast, Inga, da wissen wir um die Lage von Hertha BSC irgendwie alle so ein bisschen Bescheid, dass es da nicht gut aussieht. Und dass das, also, ja, ich finde schon, also kann da schon auch gut nachvollziehen, dass da viel Druck hinter herrscht, und das wirst du dir irgendwie, also das ist ja sicherlich ein Grund, warum du auch immer wieder zwischendurch irgendwie so einen Elversberg da oben mit reinrutschen hast, weil da einfach der Druck ja überhaupt nicht existiert, so, ja, und wenn die dann mal 3 Spieltage da in den Top 3 waren und am Ende ist es Platz 7, niemand fragt danach, so, also die haben ihren Klassenerhalt geschafft, that's it, so.
Und das kann und ich haben die Zeit ihres Lebens, als sie da oben mit drin standen. Das ist halt einfach so, ne? Und bei Hertha erwartet man eigentlich von Spieltag 1, dass sie direkt oben drin sind. Und wenn es dann zwischendurch mal Platz 9 bis 12 ist, dann wird halt sofort so ein bisschen der Panikmodus von außen angeschmissen. Und das ist dann schon schwierig. Aber Anna, du hast vorhin das Heimspiel gegen Braunschweig angesprochen und dass da ja ein anderer Druck herrscht. Und das ist ja auch ein Thema, was super viel diskutiert wird, weil Hertha es zu Hause ja auch wirklich gar nicht auf die Kette kriegt. Also wirklich 2 Heimsiege in der Hinrunde. Und einer eben dank Lennart Grill und seinem kleinen Ausflug. Da denke ich mir aber auch, also Olympiastadion, diese Kulisse alleine, wenn man da dann irgendjemand erzählt, dass man davon eingeschüchtert ist, dann weiß ich auch nicht, ob das unbedingt so der richtige Beruf ist, Fußballer zu sein, wenn man in diesem Riesenstadion steht, 50.000 sind da, haben richtig Bock, und dann kommt nachher nach einem 1-4 gegen Elversberg zum Beispiel die Aussage, ja, vielleicht ist das ein bisschen zu viel Druck für die Spieler und vielleicht ein bisschen zu hohe Erwartungen und sowas. Ja, aber es ist ein fucking Spiel gegen Elversberg. Also ich meine, du musst ja wirklich eigentlich brennen, wenn da die ganze Ostkurve voll ist, wenn das Stadion hinter dir steht, so ein altehrwürdiges Stadion. Und deshalb ist mir diese Heimschwäche tatsächlich auch ein Rätsel, und die ist ja maßgeblich auch dafür verantwortlich, dass Hertha irgendwo im Mittelfeld rumdümpelt und eben nicht oben dabei ist.
Ja, vor allem, Anna sagt gerne.
Ja, was mir gerade noch einfällt, so apropos Mittelfeld und andere Absteiger, ist, dass ich gerade gedacht habe, bei vielen, also bei der Hertha, aber jetzt auch bei Schalke war es so, dass sie irgendwie so alle Energie darauf gelegt haben, nach dem ersten Abstieg in die zweite Liga auf Teufel komm raus wieder aufzusteigen. Und das halt so wenig nachhaltig gewesen ist, dass sie direkt wieder runtergegangen sind. Und dieser zweite Abstieg, also bei der Hertha, ihr wart ja zwischenzeitlich nochmal oben. Mhm. Bei Köln, ja gut, Köln ist jetzt erst wieder unten. Bei Hannover war es so. Und bei Schalke ist es jetzt auch so, und dass die eben diesen zweiten Abstieg irgendwie nicht zu verknusen scheinen, und dann ereilt irgendwie über kurz oder lang diese ganzen großen Vereine so diese Gefahr, die darin liegt, wenn man ausbalancieren muss, dass man ein großer Verein ist mit einer sehr teuren Infrastruktur, einem hohen Anspruch im Umfeld, weil man irgendwie denkt, naja, wir sind doch eigentlich der und der Verein und wir gehören noch in die Bundesliga. Und dass ja irgendwie kleinere Vereine, und dazu würde ich auch sowas wie irgendwie Darmstadt oder Elversberg oder so, die, wenn sie oben mitspielen in der zweiten Liga, halt von allen gelobt werden. Und ich stelle es mir schon tough vor, dass das, was du irgendwie erreichen kannst, beispielsweise mit Hertha BSC, ist ja eigentlich, dass du den Ansprüchen genügst. Und das finde ich irgendwie schon auch ziemlich tough. Also wenn da jetzt irgendwie am Ende ein zweiter Platz steht, dann freuen sich alle einerseits, aber irgendwie heißt es ja auch, ja, mussten wir ja auch. Oder das ist ja auch irgendwie so das Minimum gewesen.
Das denke ich halt auch, dass mit dem großen Namen auch immer einfach eine Erwartungshaltung verbunden ist und mit diesem mit dieser Zuschreibung Traditionsclub und dass es halt gar nicht so leicht zu erfüllen ist. Und das meinte ich ja auch vorhin, ne? Dann gehst du mit großen Erwartungen rein, stehst zwischendurch auf Platz 9 und alle sagen so, ja gut, dann müssen wir jetzt aber wieder was tun und der Trainer muss weg oder was auch immer. Und das ist so eine Diskrepanz, die ist einfach wirklich, wirklich schwierig zu moderieren.
Ich finde das so interessant, weil sich das ja gefühlt irgendwie durch jede Liga zieht, ne? Also ob es jetzt Bundesliga ist, wo Vereine einfach massiv hinterherhängen, ne? Stichwort die Borussias beispielsweise einfach mal, ne? Aber oder ne, zweite Liga, ihr habt es gerade gesagt, oder auch, also ehrlich gesagt, in der dritten Liga ist es ja genauso, ne? Wenn du dir da mal anguckst, was da für Namen rumschwirren und die einfach auch Jahr für Jahr, wo du einfach ganz klar merkst, wer ist denn die? Das sind ja die Mannschaften, die am Ende aufsteigen. Ja, das sind zum gefühlt vierten Jahr hintereinander steht da oben eine Regionalligamannschaft. Also beziehungsweise eine, die gerade erst aus der Regionalliga aufgestiegen ist. Ne? Wir hatten Elversberg, wir hatten letzte Saison jetzt Münster und Ulm. Jetzt steht Cottbus da ganz weit oben. Natürlich, gerade gut, Cottbus kannst du, glaube ich, bei allem Respekt vor Ulm und Münster und auch Elversberg kannst du, glaube ich, dann nicht so ganz vergleichen, wo die einfach vom Namen her herkommen. So. Aber der kommt ja ganz andere, da ist ja eine ganz andere Stimmung da. Und ich finde es aber so krass, wie schnell dann so ein Stadion noch kippen kann. Also ich sehe das bei uns in Bielefeld auch, ne? Und das ist einfach super schwierig, dagegen anzusteuern. Und ich glaube, das Problem ist dann schon, ich kann das schon irgendwie verstehen, so ein bisschen aus Fansicht. Ich glaube, die beiden Heimsiege waren dann gegen Regensburg und Braunschweig.
Genau. So.
Ich war zum Beispiel bei dem Regensburg-Spiel da und dachte auch so, pff, ja, es gewinnt sie irgendwie, ich glaube 3-0.
2-0, aber halt auch 2-0, erst ja. 90. und 90 plus 4 oder sowas, also das war ganz, ganz spät erst.
Ja, also und da dachte ich auch zwischendurch so, na, also ob Regensburg jetzt nicht doch irgendwie da noch, ich meine, gut, die haben halt auch zu dem Zeitpunkt noch nicht viele Tore geschossen. Das war, aber, ne, und das kann ich schon verstehen, so zum Beispiel jetzt beide Paderborn-Spiele zu vergleichen. Das Hinrundenspiel haben sie ja verloren, das Auftaktspiel. Und da fand ich nur einfach klar, du gewinnst jetzt dieses Spiel. Ja, aber man muss ja auch sagen, das kann diese komische Abseitsstellung da ganz früh. Das Spiel kann ja auch ganz, ganz schnell in eine ganz andere Richtung gehen, ja. Weil das, again, individuelle Fehler fand ich krass. Also da machen ja gleich drei Spieler so krasse Fehler in der Abwehr, dass du da Paderborn eigentlich einlädst, so. Und das fand ich dann schon, also so eine richtig, okay, klingt vielleicht auch hart und ja, das sind dann zwei 90-Minuten-Spiele, die ich miteinander vergleiche, aber so richtig das Gefühl von so einer spielerischen Weiterentwicklung und die man so richtig krass sehen konnte, hatte ich außer Distanz auf jeden Fall nicht, ohne jetzt jedes Hertha-Spiel über 90 Minuten zu sehen. Aber das fand ich irgendwie schon, ja, man hat da Paderborn ja jetzt nicht dominiert, irgendwie.
Ja, absolut nicht. Und das hat ja auch die Interpretation dieses Spiels so schwierig gemacht. Aber was halt wirklich fehlt in diesen 18 Spielen, war eine wirklich, wirklich überzeugende Leistung. Also es gab eigentlich in jedem Spiel irgendwas, wo du gedacht hast, so Glück gehabt oder ah ja, war der Gegner auch irgendwie beteiligt. Das einzige Mal, dass man gesagt hat, wow, das war jetzt wirklich eine anständige Leistung, war halt dieses Pokalspiel in Köln, was sie dann verloren haben. Aber die halt ein Mann weniger waren. Aber wo du in der 120. noch diesen blöden Elfmeter kriegst, aber zu zählen, sich da so aufzuopfern, da hat die Mannschaft zumindest mal gezeigt, dass irgendwie im Kollektiv dann doch einiges funktionieren kann. Aber das hat dann wieder nicht geklappt, weiterhin abzurufen. Und das ist eben, das haben selbst auch die Verantwortlichen zwischendurch mal gesagt, dass ich meine, wir müssen jetzt auch irgendwann mal so 3-0 gewinnen oder mal so 4-0, mal einfach so einen wirklich klaren Sieg, und der fehlt halt einfach. Und dann fehlt eben auch von außen, von der Betrachtung, egal ob man 2 Spiele oder 17 Spiele gesehen hat, die Einschätzung, naja, da fehlt so diese wirkliche Überzeugung, dass man sich gefunden hat, dass der Trainer das erreicht hat, was er schon erreichen wollte, und dass man ja tatsächlich funktionieren kann und auch oben mitspielen kann.
Jetzt kommt als nächstes das Heimspiel gegen den HSV.
Dankbar, oder?
Richtig dankbar. Und dann spielst du im Auswärts in Regensburg und zu Hause gegen Kaiserslautern. Also drei Spiele, die drei komplett unterschiedliche Voraussetzungen irgendwie mit sich bringen. Aber wo du ja auch nicht reingehen kannst und sagen, ja, gewinnen wir halt irgendwie gegen Regensburg, Punkt gegen Kaiserslautern wäre ganz schön und Niederlage gegen HSV nehmen wir dann mal, ne? Also das so kannst du da ja eigentlich nicht reingehen als Hertha BSC. Aber wie schaust du denn auf diese nächsten drei Spiele?
Hanna hat vorhin gesagt, dass so eine Phase dich halt ziemlich weiter nach oben bringen kann. Und bei Hertha reden sie jetzt auch schon seit einigen Wochen davon, eine Serie starten zu wollen.
Und davon träumen wir alle.
Und dieses Paderborn-Spiel, das ist natürlich jetzt ein glücklicher Sieg gewesen, aber erst trotzdem könnte dieser Anfang dieser Serie sein. Aber dafür musst du dann halt auch gegen HSV eine Leistung zeigen, die diesem Sieg dann auch würdig ist. Und da kannst du dann auch keine Ausreden geben von wegen, ja, ist halt der Tabellenführer und ja, der ist ja in einer anderen Situation und ja, die sind ja alle viel besser drauf als wir jetzt gerade. Nee, also du musst da ja die beste Leistung der Saison zeigen und dann diesen Sieg feiern, weil sonst stehst du wieder unter Druck. Kommt danach Regensburg, auswärts. Ja, gut, Regensburg, wir wissen jetzt alle, ist jetzt nicht die Mannschaft der Stunde im Moment, aber nichtsdestotrotz kannst du dich da halt richtig blamieren. Und das hat Hertha in den letzten Jahren ja auch immer mal wieder geschafft, gerade bei diesen vermeintlich kleineren Mannschaften. Grüße an dieser Stelle dann auch nach Münster. Und dann hast du Kaiserslautern, das war im Hinspiel ein unfassbares Spektakel. Also wirklich, so ein Spiel sieht man ja auch selten. Und das sind alles so Faktoren, die da reinspielen, dass du halt richtig scheiße dastehen kannst Mitte Februar, ne? Also wirklich. Ja. Und ja, gut, Serie ist Serie. Dann musst du halt einen Sieg jetzt gegen den HSV holen und da darfst du keine Ausreden gelten lassen und dann geht's los Richtung Aufstiegszone.
Ja. Eine letzte Frage noch vielleicht. Thema Christian Fjell. War ja, glaube ich, auch nicht immer ganz diskutiert so als Person. Denkst du denn, mit ihm ist es schon der richtige Weg, diese Saison weiterzugehen? Also, again, ich möchte nicht, dass irgendjemand seinen Trainer rausschmeißt. Ich möchte nicht, dass irgendjemand seinen Job los wird. Das würde ich damit nicht sagen. Aber es ist ja trotzdem immer so das Erste, was ja am Ende gezogen wird als Impuls. Genau. Schöne Wort.
Genau, und da bin ich nämlich auch ganz bei dir. Ich bin keine Freundin davon, diesem Impuls schnell nachzugeben. Das ist natürlich immer der erste Reflex und als Fußballfan kann ich es auch verstehen, aber als Beobachterin quasi aus der Reportersicht her eigentlich nicht so richtig, weil es gibt viele, die sagen, ja, es hat sich nichts entwickelt und seine Spielidee ist zu kompliziert und die Spieler können dem nicht folgen und es hat sich irgendwie auch kein Konstrukt gebildet, was jetzt wettbewerbsfähig wäre, etc. Also da gab es ja viele auch harsche Kritik an ihm. Im Verein selbst sagen sie, wir haben einen Entwicklungstrainer verpflichtet und wenn wir einen Entwicklungstrainer verpflichten, dann müssen wir ihm auch Zeit für eine Entwicklung geben und eine Entwicklung dauert nun mal länger als 6 Monate und die hat auch Höhen und die hat aber auch wieder Tiefen und keine Entwicklung geht steil nach oben und das kann ich irgendwie auch nachvollziehen und deshalb finde ich es auch gut, dass sie jetzt gerade im Winter oder in der Winterpause nicht diesem Druck nachgegeben haben und gesagt haben, komm, wir schmeißen Christian Fjell raus und holen Pal Dardai wieder, sondern dass sie halt, ja, das ist der Wunsch von sehr, sehr vielen Fans, sondern dass sie gesagt haben, wir machen jetzt weiter mit ihm und wir versuchen es nochmal und ich hatte im Trainingslager auch die Möglichkeit, ihn zu beobachten und er ist einfach ultra engagiert und er ist ganz nah dran an den Spielern und die Spieler sind wirklich alle voll des Lobes und deshalb glaube ich, dass es eine gute Entscheidung war, weiterzumachen und das Ding ist im Endeffekt, das ist jetzt auch wieder die Phrasenschwein-Fütterung, aber Fußball ist ein Ergebnissport und wenn er die nicht liefert jetzt in den nächsten Wochen, dann ist auch irgendwann seine Argumentation wahrscheinlich vorbei. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass er da was erreichen kann, wenn man jetzt die Geduld mit ihm hat und das Ganze noch ein bisschen weiterlaufen lässt.
Herzlich willkommen, Bruno Labbadia, dann in einem Jahr oder so.
Aber nur mit dem Kamelhaarmantel.
Ja. Nein, musste ich gerade irgendwie so lachen, weil wir über die Parallel, also in Hannover und Perspektive und das und das und dann so, ja, dann herzlichen Glückwunsch. Nein, aber ich bin ja auch immer der, sage so, ja, guckt euch doch den Trainermarkt an und guckt, was ihr euch leisten könnt und dann überlegt doch echt nochmal, wollt ihr jetzt wirklich den Trainer rauswerfen?
Naja, Stefan Leitl war ja damals nach Pal Dardai eine Option in Berlin. Den wollte man ja eigentlich ganz gerne haben, aber er ist ja in Hannover geblieben, von daher hat man da ja vielleicht ganz interessiert hingeschaut.
Ein letzter Satz noch. Wir haben jetzt gar nicht so viel über Fabian Drescher gesprochen, der ja im November zum neuen Präsidenten nach Kai Bernstein gewählt wurde. Da natürlich wie immer auch nochmal die Empfehlung, in die Folge mit unter anderem Marc und Harald Lange reinzuhören aus dem letzten Jahr, was das Erbe von Kai Bernstein eigentlich so war. Einfach nur ganz kurz, war ja wirklich eine sehr, sehr deutliche Wahl für Fabi Drescher. Nur vielleicht mit zwei Sätzen, wie siehst du seine Position im Verein?
Er wird sie ein bisschen anders interpretieren als Kai Bernstein, der sich ja wirklich als Präsident des gesamten Vereins gesehen hat und auch in sportlichen Belangen gerne mitgeredet hat. Fabi Drescher sieht sich wirklich als Präsident des e.V., also des eingetragenen Vereins, der jetzt nicht unbedingt mit der KGaA so viel zu tun hat. Natürlich wird er da auch Entscheidungen mittreffen etc., aber er ist ganz nah dran an der Basis und ich glaube, das ist auch der Grund, warum man ihn gewählt hat, weil er eben nicht zu diesem alten Establishment gehört, zu dem der ein oder andere Kandidat zählte. Und deshalb glaube ich, dass er jetzt in den nächsten Wochen und Monaten weiter in diese Rolle reinwachsen wird und zumindest die Erwartungen derer, die ihn gewählt haben, auch erfüllen wird.
Super. Dann würde ich sagen, Anna, the stage is yours now. Wir sprechen jetzt über Eintracht Braunschweig.
Oh nein!
Du, wir können auch gerne über irgendwas anderes reden, aber ich fürchte, dann kriege ich hinterher Ärger.
Ja, nee, es ist schon okay. Ich habe ja gesagt, ich mache mit.
Gut, wir einmal kurz, um alle abzuholen. Wo steht Eintracht Braunschweig? Sie sind auf Platz 17, sie haben 14 Punkte. 16 zu 36 Tore, 3 Siege, 5 Unentschieden, 10 Niederlagen. Man ist punktgleich mit Ulm, die stehen nämlich auf Platz 16. Und man hat eben diesen 5-Punkte-Rückstand auf Münster und der Trainer ist weiterhin, kann man ja zumindest schon mal sagen, Daniel Scherning. Am Wochenende gab es einen Unentschieden gegen Schalke und auch noch in Unterzahl. Ja. Der letzte Sieg, der ist ein paar Tage her, vor ein paar Spieltage. Das war am 12. Spieltag, aber gegen den HSV. Klar.
Ja, tatsächlich. 3-1.
Ja, das war toll. Und sonst war aber vor allem der Dezember, ich sag mal vorsichtig, wahrscheinlich nicht die besinnlichste Zeit als Braunschweig-Fan mit nur Niederlagen. Nee. Aber Anna, erzähl doch mal, wie geht's dir denn momentan als Braunschweig-Fan?
Ja, ich befinde mich in einer großen Ratlosigkeit, möchte ich sagen, weil viele Dinge passiert sind und irgendwie sind auch viele Dinge nicht passiert. Wir sind sehr, sehr schlecht in die Saison reingekommen. Wir haben gegen Schalke gespielt, 5-1 verloren im Sommer. Dann haben wir zu Hause gegen Magdeburg gespielt. Dann haben wir auswärts gegen Köln gespielt, da auch 5-0 verloren. Dann war das Pokalspiel gegen Eintracht Frankfurt, da haben wir auch 4 Gegentore kassiert und das führte dann summa summarum dazu, dass wir irgendwie nach 2 Wochen 17 Gegentore hatten. Insofern kann man fast sagen, ging es dann besser weiter. also ein katastrophaler Saisonstart und man hat schon gedacht, ach du Jemine, weil klar, du kannst mal eine Klatsche kassieren, aber halt wirklich nicht nahezu aufeinanderfolgenden Spielen. Dann hat sich das alles so ein bisschen stabilisiert. Wir haben gegen Fürth zu Hause gewonnen, dann haben wir das Derby gewonnen gegen Hannover. Das ist natürlich ein extrem prestigeträchtiges Ding und ich glaube, Eva, vor allem dir muss ich nicht beschreiben, wie das ist, wenn man in Konkurrenz zu einem Verein steht und dann spielt man gegen diesen Verein und man ist auf jeden Fall der schlechtere Verein, definitiv. Und dann gewinnt man. Fühlt sich natürlich sehr schön an. Das heißt, da tatsächlich, das sind ja auch Spiele, die nicht nur für sich genommen großen Wert haben, sondern auch die strahlen können und die so ein bisschen Veränderungen in der Stimmung mit sich bringen können, das Umfeld ein bisschen geduldiger machen können. Und ich hatte auch das Gefühl, dass das funktioniert hat. Kurz danach haben wir dann auch zu Hause gegen den HSV gewonnen und es war ohne Mist, okay, ich bin nicht ganz neutral, aber es war ein großartiges Fußballspiel. Also vor allem, weil wir es gewonnen haben, aber so oder so, es hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. So tolle Tore. Am Ende auch viele Chancen für den HSV, aber haben die Tore eben nicht gemacht. Und dann ist es so, wir haben ja gerade schon so ein bisschen über Phasen gesprochen, dass man die ganze Zeit ja denkt, boah, es läuft richtig schlecht. Was machen wir nur? Die Spieler haben so wenig Selbstbewusstsein, alle haben so wenig Selbstbewusstsein. Wir brauchen mal eine Phase, in der es gut läuft, weil dann kriegen die Selbstbewusstsein und wenn sie Selbstbewusstsein haben, dann werden sie besser spielen. Und wir waren in der Situation, in der wir diese Phase hatten, in der wir dachten, wow, zu Hause läuft's richtig gut, wir gewinnen manchmal und die anderen Spiele verlieren wir nicht. Das ist ja richtig super. Auswärts ist weiterhin sehr schlecht, aber das ist okay, wenn es zu Hause läuft, dann kommen wir damit zurecht. Aber das ist nicht passiert. Sondern nach diesem Spiel gegen den HSV haben wir nicht ein einziges Mal mehr gewonnen. Und wir haben jetzt dieses 0-0 gegen Schalke bestritten und es war das fünfte Spiel. Seit dem 30. November haben wir kein einziges Tor mehr geschossen.
Aua.
Ja, genau. Und das macht, dass wir da stehen, wo wir stehen, nämlich vor Weihnachten mit 13 Punkten, sehr weit unten in der Tabelle. Und das ist so ironisch, weil vor einem Jahr, Eva, wir haben uns unterhalten über Daniel Scherning und du hast gesagt, was ist da los in Braunschweig? Und mit Daniel Scherning, warum macht er aus Eintracht Braunschweig einen Verein, der Fußball spielen kann? Weil Daniel Scherning uns letzten Winter von 13 Punkten zu Weihnachten zum Klassenerhalt noch geführt hat. Das heißt, punktgleich, aber die Stimmung komplett unterschiedlich. Ja. Weil wir eben letzten Winter von sehr wenig Punkten auf die 13 gekommen sind. Und dieses Jahr gammeln wir seit dem 30. November mit 0 Toren da irgendwie auf dem vorletzten Tabellenplatz rum. Ja, genau. Und jetzt sitze ich hier und weiß nicht weiter.
Ja, vor allem, also man muss ja generell sagen, nicht nur letzte Saison, sondern ja auch davor die Saison war man, also ne, war es irgendwie Platz 16 nach 18 Spieltagen. Man hat es am Ende, sonst wärst du nicht hier und sonst hätten wir da die letzten Jahre auch nicht drüber gesprochen. Man hat es am Ende immer wieder geschafft. Aber es ist ja schon irgendwie so, dass man ja irgendwann sagt, okay, aber irgendwann muss man sich doch mal ein bisschen weiter höher in der Tabelle positionieren, weil an sich, man spielt dann ein paar Jahre in der Liga, man hat dann irgendwie auch einen Trainer, der jetzt ein bisschen länger da ist, der ja auch eine Spielidee an sich hat. Aber irgendwie, und ich weiß, dass wir darüber geredet haben, dass ich ja auch unter anderem gesagt habe, hä, warum Daniel Scherning so, der kann ja, der entwickelt ja nichts in der Mannschaft und musste dann ja sagen, naja, hat er ja irgendwie bei Braunschweig doch geschafft. Und jetzt bin ich aber wieder an dem Punkt, wo ich sage, ist denn die Entwicklung irgendwo gestoppt? Oder sagen, hat man irgendwie auch aus Kadersicht Fehler gemacht und deshalb kann da Daniel Scherning vielleicht am Ende des Tages auch gar nicht mal so viel dafür?
Ja, das sind sehr gute Fragen, die ich mir auch stelle, weil wir jetzt über Leitl gesprochen haben und über André Breitenreiter und ich mir gedacht habe, das ist so wild, weil aus meiner Perspektive ist natürlich bei 96 überhaupt gar keine Not, den Trainer zu wechseln. In Braunschweig wäre es völlig legitim gewesen. Ne? Also wenn du jetzt diese Entscheidung getroffen hättest, im Winter Daniel Scherning zu entlassen, dann hätte jetzt keiner sagen können, oh mein Gott, wie kommen die denn auf diese Idee? Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es so, dass ich glaube, was der Eintracht wirklich fehlt, ist Langfristigkeit und Konstanz. So, und dann zu sagen, okay, man bleibt bei dem Trainer, entspricht ja eigentlich sehr diesem Wunsch, ne, dass etwas mal langfristig etabliert und versucht wird. Ob er jetzt der Richtige ist, ich weiß es nicht genau, irgendwie habe ich schon das Gefühl, dass dieser sehr spröde Verein in dieser nicht ausschließlich schönen Stadt, dass das schon irgendwie auch zueinander passt. So. Weil klar, wir reden nicht über den Verein, zu dem jeder möchte. Das ist einfach klar. So, Braunschweig ist nicht die Metropole, nach der sich jeder im aktiven Fußball die Finger leckt. Und deswegen brauchst du Leute, die trotzdem irgendwie ihr Herz lassen. Und ich habe das Gefühl, dass da irgendwas entsteht, dass das grundsätzlich auch passt, so vom Typ her, dieses bisschen hölzerne und so bisschen spröde, nicht so richtig greifbare oder dieses, dass man sich fragt, hey, was finden die Leute eigentlich daran? Die Mannschaft findet ihn super. Also da das Feedback war sehr, sehr eindeutig, dass das Team nicht wollte, dass auf dieser Position eine Veränderung vorgenommen wird. Und somit würde ich eher den Fokus shiften in Richtung zu kurzfristige Kader Entscheidung. Also zu viele, in den letzten Jahren einfach zu viele Notfalllösungen. Mhm. Und irgendwie tendierst du auch jetzt wieder mit den Kaderentscheidungen im Winter zu diesem Quickfix. Mhm. Du leihst jetzt erstmal Ron Torben Hoffmann, okay, für eine, so, ja, das ist einfach, also Ron Torben Hoffmann ist ein Torhüter und Ron Torben Hoffmann hat lange für Eintracht Braunschweig gespielt und zwar bis zum Sommer. Im Sommer ist er dann zu Schalke gegangen, in der Hoffnung, er spielt da und er würde mit Schalke 04 in die Bundesliga aufsteigen. Er hat nicht gespielt und Schalke 04 steigt wahrscheinlich nicht in die Bundesliga auf. Mal gucken. Jetzt hat er gesagt, okay, dann kann ich ja wieder zurück, weil ihr braucht eh einen Torhüter, denn Lennart Grill, wir haben gerade schon über ihn gesprochen, der stand tatsächlich seit diesem Spiel gegen die Hertha nicht mehr bei uns im Tor. Und Marco Johansson macht seine Sache, finde ich, tatsächlich ganz ordentlich. Jetzt gegen Schalke hat er tatsächlich mit einem gebrochenen Daumen gespielt. Also dem Einsatz kann man ihm da wirklich nicht absprechen. Aber es ist halt wieder offiziell eine Leihe von Torben Hoffmann, geliehen bis zum Sommer von Schalke 04. Lino Tempelmann, geliehen bis zum Sommer von Schalke 04. Und da denke ich, irgendwie muss da mehr, also Daniel Scherning, ja, dessen Aufgabe ist, Spieler zu entwickeln, aber er braucht halt auch Spieler in einer Vertragssituation, die er entwickeln kann, weil sie mal über 2 Jahre bei Eintracht Braunschweig spielen. Mhm. Das ist irgendwie schwierig.
Also noch kurz zu Ron Torben Hoffmann. Ich finde ja auch einfach also sehr ironisch, dass er ja schon irgendwie geholt wurde, damit er Torhüter sein kann, weil halt eben der andere Torhüter sich verletzt hat. Und dann hat Schalke gesagt, nö, das Spiel gegen uns, das machst du nicht.
Ja.
Also und übrigens, Schalke, wer es nicht mitbekommen hat und unter einem Stein gelebt hat, Schalke 04 hat Loris Karius verpflichtet. Auch herzlich willkommen zurück in Deutschland. Ja. An der Stelle. Aber also ich finde so ein Spieler generell, über den haben wir letztes Jahr schon gesprochen und ich finde schon, dass es so jemand, wo man sagen könnte, da ist vielleicht schon eine Entwicklung passiert, das ist Ryan Philipp. Mhm. Also da habe ich schon so das Gefühl, der ist ja zu der Art, ich sage jetzt mal, Offensivspieler auch gereift, den Eintracht Braunschweig brauchte. Also ist ja mit 9 Toren und 10 Scorerpunkten auch der beste Torschütze. Und
definitiv.
Der beste Torscorer, einfach rein auf dem Papier. Aber es ist natürlich trotzdem so, ja, man spricht immer so gerne von so einer Schiefe im Kader. Also man hat ja unter anderem auch irgendwie Sebastian Polter geholt. Der hat irgendwie 14 Spiele gemacht und 2 Assists. Also da hatte ich auch das Gefühl, das war eher, ja, wir holen ihn jetzt einfach mal als Namen, der wird uns schon irgendwie helfen. Das ist ja schon, also wenn man einfach auf den Kader guckt, da sind Spieler, die kennt man irgendwie einfach aus der zweiten Liga, wenn man die so ein bisschen verfolgt. Bell, den kennt man aus Magdeburger Zeiten etc. Aber ich habe schon so das Gefühl, und da sind wir ja wieder bei der Kaderplanung, so hundertprozentig passend tut das halt nicht. Und das siehst du halt in zu vielen Spielen auf dem Platz. So, und da, also guckt man ja auch gerade, wenn man eben drauf guckt, wie lange es dauert von diesen 9 Toren, bis der nächste Spieler kommt. Ja, das sind dann mit 3 und dann hast du, glaube ich, 3 nochmal mit 1.
Ja.
Also die 16 Tore sind halt auch einfach nicht so viel. Ja. Das ist ja, also was wäre denn da auch noch so ein bisschen mehr dein Wunsch hin? Also wärst du dann lieber Team, ja, dann holt halt lieber jüngere Spieler, die man wirklich auch entwickeln kann oder einfach so ein guter Mix zwischen entwicklungsfähigen Spielern und eben einfach dieser zu Soforthilfen, die es ja super schwierig zu geben scheint, generell, auch vor allem bezahlbar, wissen wir. Aber was ist da denn so dein, ja, dein Wunsch, was da passiert?
Ja, also wie immer lebt man im Fußball ja viel im Konjunktiv.
Klar.
Also ich weiß nicht, was passiert wäre oder wo wir stehen würden, wenn diese Wünsche schon erfüllt worden wären. Aber wir haben zum Beispiel mit Max Marie oder die Michaela Sanchez schnelle, junge Spieler, die durchaus auch für Kreativität oder für etwas Unberechenbares stehen. Die Spieler, die meistenteils gespielt haben in der Hinrunde, nicht so sehr oder vielleicht dann irgendwann nicht mehr liefern konnten. Daher würde ich mir ein bisschen mehr zutrauen in junges Personal wünschen, das ja Sicherheit gewinnen kann durch sehr erfahrene Spieler. Also die Innenverteidigung, Ermin Bekacic oder auch Robert Ivanov, haben halt allerhand Spiele auf dem Buckel. Ich finde schon, dass man da irgendwie was draus ziehen kann. Also diese Balance zwischen jung und erfahren. Ich würde mir mehr Kreativität wünschen. Ich würde mir mehr Gefahr über, eigentlich funktioniert die zweite Liga ja nur über Flanken, ne? Aber bei uns macht halt alles Philipp und das merkt man halt schon. Also wenn der auf Außen spielt, dann füttert er diejenigen, die im Zentrum stehen. Und wenn er im Zentrum steht, dann verhungert er eben so ein bisschen. Das ist bedauerlich. Er ist halt wirklich der Mann für alle Fälle. Also jetzt auch gegen Schalke. Wir haben eine Torchance in der 17. Minute und dann noch einen sehr gefährlichen Weitschuss von ihm. Um die 80. Minute herum und sonst passiert da einfach nicht viel. Das heißt, das ist ja aller Ehren wert, dass wir uns da jetzt defensiv so ein bisschen stabilisiert haben. Aber ich denke schon, dass jetzt nach diesem Torhütertransfer, der wichtig gewesen ist in meinen Augen, dass du irgendwas für die Offensive tun musst. Also du musst dafür sorgen, dass Philipp da nicht auf verlorenem Posten alleine vorne für alles verantwortlich ist.
Ja, das ist natürlich so Flankengeber generell. Das kann die Liga, komplette Liga wahrscheinlich einfach wirklich so ein Lied von singen. Freut Max sich bestimmt auch wahnsinnig drüber, dass Flanken einfach so ein schönes Ding sind in der zweiten Liga. Deshalb hat er das bestimmt auch an Marc und mich abgetreten. Also nicht darüber, ich bin auch Nein, Spaß beiseite. Aber ja, es ist ja einfach, also zum Teil auch einfach dann wirklich irgendwie tragisch, weil du dir einfach, also die Spiele gegen Schalke fand ich irgendwie fast auch so ein bisschen beschreibend für die Saison. Also du machst es ja gar nicht mal so schlecht und dann, aber diese zweite Halbzeit, also dann verhaust du es dir, du machst es sowieso, glaube ich, irgendwie bis zur roten Karte nicht gut. Mhm. Und dann nach der roten Karte war ja sowieso einfach nur klar, okay, wir müssen jetzt irgendwie die restliche Zeit einfach durchstehen ohne Gegentor. Das haben sie geschafft, so klar. Da fand ich, hast du dann auch gesehen, da hat sich jeder Spieler irgendwie für jeden in diese Bälle geworfen. Und da muss man natürlich auch sagen, Schalke hat seine eigenen Probleme. Das wissen wir auch alle. So, ich glaube, da erzähle ich jetzt auch nichts Neues. Und ich will da auch nicht draufhauen. Aber Leute, guckt auf die Tabelle. Ich erzähle euch da jetzt nicht wahnsinnig was Neues. Und dann ist es ja einfach, also generell muss man ja auch immer diese XG-Werte mit viel Vorsicht genießen. Aber wenn wir da einfach mal gucken, WhoScored hat da ja immer diese Statistik so, wie viele Tore hätte man bisher schießen müssen, wie viele hätte man kassieren sollen. Und das ist schon, also da ist Braunschweig bei beiden, also sowohl quasi for und against, relativ weit oben zu finden, was so die Differenz betrifft. Also man hat fast 7 Tore weniger geschossen als erwartet. Also man sollte zumindest an dieser 23-Tore-Marke kratzen. Ja, gucken wir mal zurück, wenn wir alleine von diesem ominösen 30. November sprechen, was das hätte bedeuten können. Ganz viele Konjunktive. Und gleichzeitig hat man halt fast 4 zu viel kassiert, was auch relativ weit oben ist tatsächlich einfach in diesem Vergleich. Und das kommt dann natürlich irgendwie alles noch dazu. Gleichzeitig, wir haben schon über Preußen Münster beispielsweise gesprochen, die, klar, die wussten von Anfang an, da geht es nur um Abstiegskampf. Und die dann natürlich, also so wie ein Elversberg nach oben hin die Ruhe hat, vielleicht hat halt einen Preußen Münster nach unten, ne? Vielleicht nicht direkt dieses. Und wir haben es in den letzten Jahren gesehen, meistens schafft es zumindest ein Aufsteiger immer drin zu bleiben. Ja, also es wird halt irgendwie nicht leichter. Und
nee, absolut nicht. Und also das, was mich halt wirklich so ratlos macht, ist, wir spielen jetzt gegen Magdeburg Freitagabend. Und was haben die richtig gemacht, was wir so falsch gemacht haben? Ja, wahrscheinlich hätten wir vielleicht nicht Jens Hertel holen sollen für ein halbes Jahr, der jetzt mit Aue gegen Hannover 2 verliert. Ja, okay. Aber das finde ich schon, ja, Langfristigkeit, irgendwie Leistungsträger zu binden und dann den Kader wirklich smart zu verstärken. Ich meine, nichts für ungut, aber wenn jetzt irgendwie im Winter darüber gesprochen wird, ob wir noch einen Innenverteidiger verpflichten, da greife ich mir schon kurz an den Kopf, weil ich denke, ja, ich verstehe das, die Innenverteidiger sind nicht gut in Form, aber ich glaube, wir haben 7. Also irgendwann ist halt auch mal gut, so, dann müsst ihr halt dafür sorgen, dass die wieder in Form kommen. Aber ja.
Ja.
Nee.
Also ich verfolge Braunschweig jetzt nicht intensivst, wenn sie nicht gerade der nächste Gegner von Hertha BSC sind. Aber ich habe im Vorfeld der Folge heute auch so ein bisschen die Berichterstattung gescannt und habe da den lustigen Fakt gefunden, dass Braunschweig tatsächlich eine der konterstärksten Mannschaften der Liga ist und auch mit 3 Kontertoren zu den Top 4 der Liga gehören, fand ich irgendwie.
Okay, das ist jetzt vielleicht auch nicht so viel.
Das stimmt, aber ich fand es trotzdem ganz ganz spannend, dass es tatsächlich offensichtlich bis ganz vorne, und das bestätigt ja so ein bisschen, was du gerade gesagt hast, dass da vorne dann irgendwie der fehlt, der den Rest macht, sage ich mal, bis zum Strafraum eigentlich alles ganz gut läuft und dann, und das passt auch zu dem, was du gesagt hast, Eva, mit den Expected Goals, dass man halt hätte dann doch vielleicht eigentlich 7 machen müssen, aber da vorne fehlt es dann wahrscheinlich einfach, oder?
Ja, also Philipp ist ein überragender Stürmer und nicht zu Unrecht hat sich jetzt Mainz auch da in der Winterpause angenähert. Ich bin sehr, sehr froh, dass wir dem widerstehen konnten. Es stand kurz zur Debatte, ob man Philipp Richtung Bundesliga verkauft und dann für die Rückserie wenigstens ausleiht, weil sein Vertrag im Sommer aller Voraussicht nach, also ich glaube, es gibt irgendwie eine Klausel bei Klassenerhalt, verlängert er sich nochmal. Aber natürlich hättest du jetzt im Winter mehr für ihn bekommen, als du es dann noch im Sommer tun wirst. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass sich da argumentativ so ein bisschen was auch gerne zurechtgelegt wird. Also wir sind keine Mannschaft, die besonders viel mit dem Ball anfangen kann. Wir spielen gerne mit wenig Ballbesitz. Wir sind gerne die bisschen zurückgezogenere Mannschaft, was nicht heißt, dass man irgendwie wenig läuft oder dass keine Aufwände betrieben werden oder so. Aber grundsätzlich liegt uns das Konterspiel schon mehr. Aber dann warst du in einer Situation, in der du das ganz ordentlich gemacht hast und die Ergebnisse auch gestimmt haben, zum Beispiel gegen Hannover und gegen den HSV, diese beiden von 3 Siegen in der Hinserie. Und dann hast du gegen schwächere Mannschaften gespielt und dann hieß es, ja, das liegt uns nicht so sehr, da müssen wir zu sehr das Spiel machen und wir können nicht kontern. Und dann hat man aber auch gegen die erfolgreicheren Mannschaften nicht mehr erfolgreich gespielt und dann hieß es, ja, aber die sind halt auch so gut, da funktioniert es dann nicht. Ne? Also dass du so ein bisschen, dass du so dich einfach so ein bisschen gebunden hast in deinen eigenen Argumenten. Ich muss sagen, ich bin so ein bisschen aufgebraucht, was das angeht. Wir stehen da jetzt unten, die dritte Liga winkt schon wieder sehr energisch.
Kann ich nicht empfehlen, an der Stelle nochmal.
Nee, aber auf der anderen Seite denke ich so, ich bin eh so bei der Telekom unter Vertrag, dann kann ich ja Samstag wenigstens um 14 Uhr Fußball gucken und muss mich nicht in diese Sky-Maschinerie reinbegeben.
Oder du musst sonntags abends zu Stuttgart 2.
Ja, gut. Boah, ohne Scheiß, ey. Wenn 96 2 die Klasse hält, dann können wir nicht absteigen, dann möchte ich, das wäre wirklich die Ultra-Demütigung. Gegen Hannover 2 in der dritten Liga spielen zu müssen. Oh mein Gott. Naja, egal. Ist ja noch
einmal kurz jegliche romantische Gedanken über die dritte Liga wieder. Ey, bin ich gerne immer für zuständig.
Ja, aber also ganz im Ernst, wir stehen jetzt das dritte Jahr da ganz unten und irgendwann spürst du das einfach nicht mehr. Das ist, also ganz im Ernst, ich kann hier jetzt auch nicht 3 Jahre in Panik irgendwie verfallen, so. Das sind ja, was soll ich jetzt dazu sagen, so. Also ich will natürlich nicht absteigen, aber die Möglichkeit ist da und irgendwie denke ich auch, ich würde mich halt auch nicht wundern, so, also.
Anna, du bist einfach dieses Meme von diesem Hund in diesem brennenden Haus oder in diesem brennenden Zimmer und du hast aber so einen Feuerlöscher in der Hand und dann machst du zwischendurch mal so ein unmotiviertes Das ist einfach Eintracht Braunschweig in a GIF. So.
Ja, absolut, total. Ja, ich keine Ahnung. Ich meine, du gehst ja auch eh hin, so, ne? ist ja dein Verein. Das muss ich dir ja auch nicht erzählen, Eva. Denn man denkt immer so, das ist alles scheiße und am nächsten Wochenende ärgert man sich dann trotzdem oder freut sich noch schlimmer.
Fährt man doch wieder nach Sandhausen oder so.
Ja, super. Mhm.
Ja, ich finde es halt einfach, keine Ahnung, ich finde es einfach super schwierig, das dann auch irgendwie zu erklären. Also wie, weil irgendwie, keine Ahnung, wir reden immer darüber, ja okay, irgendwann kann es nicht mehr der Trainer sein. Dann, wenn es nicht der Trainer sein kann, guckt man auf die sportlichen Verantwortlichen. Da haben wir letztes Jahr auch in Genüge drüber geguckt. Da haben wir eigentlich gesagt, okay, da ist man eigentlich den besseren Weg inzwischen eingeschlagen, aber trotzdem ist es ja so und das darf man natürlich, das muss man natürlich auch nochmal ganz klar sagen, wenn dann irgendwie gesagt wird, ja, warum können die und die die Transfers machen und wir machen die nicht? Ja, lass uns als Beispiel Elversberg nehmen. Ja, die müssen halt, also wir haben es hier diskutiert im Dezember, ja, warum muss Elversberg im Winter keine Topspieler verkaufen? Weil dann da doch finanziell eine andere Kraft hintersitzt. Und das darf man, wie ich auch finde, immer nicht vergessen. Und natürlich, wenn ein Spieler sich entscheiden muss zwischen, sagen wir doch mal, Münster und Braunschweig, ja, dann sagst du, okay, da haben wir einen Aussteiger, das ist das und das, okay, das haben die in den letzten 3 Jahren erreicht, das ist das Ziel, das ist die spielerische Identität, okay, spiele ich da Abstiegskampf oder spiele ich mit Eintracht Braunschweig Abstiegskampf, ne? Und das ist ja einfach von den Namen her, ja, also glaube ich jetzt nicht, dass da die beiden Städte jetzt irgendwie, gut, Münster, Studi-Stadt, aber also ich meine per se einfach vom, wo die beiden Vereine stehen, aber das ist natürlich auch super schwierig irgendwann, weil du natürlich irgendwann keine Verhandlungsgrundlage mehr hast, ne? Und das ist, glaube ich, dann einfach so ein Rabbit Hole, aus dem du dann, wenn du eben nicht finanziell da irgendwie, weiß ich nicht, die stärkste Kraft denn da hast, auch einfach irgendwann nicht mehr rauskommst. So. Und ne, dann kann man immer sagen, ja, vielleicht müssen wir dann endlich mal absteigen. Ja, das hat der HSV auch gesagt. Und dann sehen wir ja auch, wie das auch nach 5 Jahren so läuft. So. Und das ist halt so, ne, deshalb, keine Ahnung, hatte ich auch, es hat ja echt lange gedauert, Anna, bis wir dich jetzt wieder eingeladen haben. Nicht, weil wir dich hier nicht haben wollen, aber weil es ja auch einfach so schwierig ist. Und
es dann ändert sich halt nichts, ne? Also so. Wir haben es im Vorgespräch, haben wir ja auch gesagt, was sagen wir jetzt heute, was wir in den letzten Sendungen nicht auch gesagt haben. Und ich wünschte, ich könnte irgendwie, aber ihr seht mich in ratloser Blüte. Ich habe keine Ahnung, weil ich auch denke, ja klar, kannst den Trainer entlassen, kannst den Sportvorstand irgendwie wechseln, kannst einen Spieler holen, aber irgendwie, ehrlich gesagt, habe ich das Gefühl, jetzt große Veränderungen anzustreben, das wäre eher Show. Da sind wir wieder bei so Quickfix.
Ja.
Weiß ich nicht, habe ich kein gutes Gefühl mit. Nee.
Ja, also es gab ja die Beispiele, wo man in der Hinrunde nicht gut gespielt hat und die Rückrunde, die hat man, also gab es von Vereinen in der zweiten Liga, ne? Also war ja ganz, ganz oft der Fall, dass du irgendwie einen Verein hattest, der hat Winterpause, hat irgendwie enorm gestruggelt, Rückrunde enorm viele Punkte geholt und auf diesem Gerüst wurde dann einfach was gebaut. Und dann ist man nächstes Jahr aufgestiegen. So, ne? Gab es ja irgendwie mit St. Pauli, mit Bochum, mit Bielefeld. So, da gab es ja auch zwischendurch irgendwie mit Heidenheim mal. Da gab es ja genug Vereine, die dann immer so kurz unten dran gekratzt haben. Da hat man Veränderungen gemacht. Aber auch das ist ja alles irgendwie so Punkte, wo man sagt, ja, aber die Voraussetzungen musst du irgendwie erstmal haben. Und das, ja, ich finde es dann irgendwie, also kann das auch irgendwie verstehen, dass das als Fan dann auch irgendwie so ist. Sollen wir tun? Und jetzt kommen halt Magdeburg, Köln und Ulm.
Ja.
2 dieser Top-Vereine und dann ein Mitkandidat im Abstiegskampf. Das ist eigentlich das, was du nicht haben willst jetzt.
Nee, das ist richtig. Gegen die Mitabstiegskandidaten müssen wir uns halt dringend besser schlagen als in der Hinrunde. Da haben wir gegen keinen einzigen gewinnen können. Also gegen Fürth, aber Fürth war damals noch kein Mitabstiegskandidat, sondern eigentlich relativ gut oben noch mit dabei. Auch krass tatsächlich, wie die abgeschmiert sind. Habe ich so echt nicht kommen sehen, weil die so gut gestartet sind eigentlich im Sommer. Ja, also du musst halt zu Hause irgendwie einen Ansatz von Stabilität finden, weil ich nicht glaube, dass du so viele Punkte brauchst. Ich meine, es hilft dir auch langfristig nicht weiter, wenn du jetzt schon wieder mit dem Bare Minimum planst. Aber du musst irgendwie in der Liga bleiben. Dritte Liga ist keine Option. Das ist finanziell, haben wir uns davon einfach nach wie vor nicht erholt.
Mhm. Ja. Ja.
Um dir ein bisschen Mut zu machen. So ja. Für die nächsten Jahre, ne?
Ja, nee, freue ich mich. Du, ja. hier ist auch schon wieder Untergangsstimmung, von daher.
Okay. Ja. Was.
Ich liebe Fußball. Ja. ich sage es einfach gerne nochmal. Ich finde immer schön, das sind immer ja so kleine Therapiesitzungen für alle Menschen. Das ist einfach immer toll. Es ist einfach schön, dass wir das haben können. Nee, aber ich bin mal wirklich gespannt, was auch. Also wir haben ja sowohl dann doch auch einen relativ engen Abstiegskampf mal wieder, weil diese Liga dann ja wirklich an diesem 12. Platz dann. Also gefühlt kannst du ja trotzdem irgendwie sagen, naja, wenn weiß ich nicht, Braunschweig jetzt die nächsten 10 Spiele gewinnt, dann können sie auch Siebter werden, so ungefähr.
Die Serie!
Es ist so. Und das ist einfach so absurd. Das ist einfach, und ich weiß, ich sag das zum Ende jeder Folge, ich sag immer so, es ist einfach absurd. Ich habe höchsten Respekt vor jedem Menschen, der in dieser Liga arbeitet. Ich sage es immer wieder. Ich sitze hier immer gemütlich in meinem Sessel und sage so, ja, muss ja einfach alles irgendwie einfacher gehen. Aber ist es einfach nicht und das sieht man einfach. Und man kann einfach, und das will ich nochmal betonen, glaube ich, Eintracht Braunschweig gerade irgendwie nicht schlechter Arbeit vorwerfen oder so, aber da scheinen auch genug Leute zu wissen, dass vielleicht irgendwann einfach die eigenen Mittel ausgeschöpft sind. So.
Du siehst, ich glaube, das beste Beispiel ist jetzt tatsächlich dieser Torhüter, der einfach zurückkommt, weil auch er sich in der zweiten Liga verkalkuliert hat.
Ja.
Hoffmann dachte, er geht zu Schalke, er dachte, ich spiele, und er dachte, Schalke, sichere Adresse in der zweiten Liga, ich spiele nächstes Jahr Bundesliga, kein Problem. Und ehrlich gesagt, ich habe im Sommer gedacht, smart, mach das, es ist einfach klug. Genauso wirst du erfolgreich und Bundesliga-Torhüter. Ja, willkommen zurück in Braunschweig.
Ja. Ich finde, davon gibt es aber einige Spieler. Ich finde, es gibt viele, die sagen, wir wechseln in die zweite Liga, weil da können wir uns auch ein bisschen etablieren und schon mal Richtung Bundesliga schnuppern. Und dann kommen sie hier hin, sehen die zweite Liga und denken sich so, ups, ganz anders, als ich gedacht hätte. Und können sich eben nicht durchsetzen und haben große Probleme und gehen dann doch wieder ins Ausland. Also ich finde, die zweite Liga, die ist echt so ein bisschen Brennglas und Vorstufe. Und da scheitern schon recht viele.
Gut, aber wer bei Schalke auch dachte, da ist endlich mal Konstanz auf dem Trainersessel angekommen. Also es tut mir leid, das musst du doch einfach, das Risiko musst du eingehen. Das war jetzt irgendwie schon wieder der gefühlt 50. Trainer auf dem Trainerstuhl. Also, ne?
Total.
Es ist einfach, gehört natürlich auch zur Geschichte dazu, das Gespräch, was er geführt, die sind ja alle nicht mehr da. Die mit den Rondorben Hoffmann im Sommer krass, die Gespräche geführt hat, da ist keiner mehr von da. Ja,
das ist so, schon das enorm, ist
auch einfach super tragisch.
Ja, also ich muss sagen, dass also über die Personalie wirklich auch mit einem weinenden Augengespräch. Ich finde es cool, dass er wieder da ist. Ich glaube, dass uns das weiterhelfen wird. Ich glaube aber auch, hätte, wäre Konjunktiv, dass wir, wenn er sich nicht hätte locken lassen, jetzt besser dastehen würden.
Mhm. Ja. Mensch. Tragisch.
Ja. Irgendwie schon. Aber auch das, keine Ahnung, vielleicht auch nicht. Vielleicht. Ja. Man weiß es nicht, man kann es ja nicht überprüfen.
Um Lothar Matthäus zu zitieren, wäre Fahrradkette. Ne?
Ja. Der große Philosoph.
Der große Zeit. Philosoph. Dachte er auch nicht nochmal, dass er heute in dieser Folge noch Erwähnung findet. Gut. Ich glaube, das ist auch einfach ein guter Punkt, um jetzt zu sagen, wir beenden das an dieser Stelle. Wenn Lothar schon sein Quotenmann hier gegeben hat, irgendwie zumindest als Zitatgeber, dann können wir das an der Stelle auch beenden. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Inga, die zum ersten Mal im Rasenfunk dabei war. Vielen lieben Dank für deine Einblicke in die Welt von Hertha BSC. Schön, dass du dabei warst.
Sehr gerne, vielen Dank.
Und natürlich auch lieben Dank an Anna. Also ich hoffe, es war zumindest trotzdem schön für dich.
Ja, es ist immer schön.
Das freut uns. Immer schön. Und wir werden ja sehen, ob wir uns nächstes Jahr um diesen Zeitpunkt vielleicht um Eintracht Braunschweig Ausstiegskandidat.
Boah. Oder? Ah, da kriegst
so,
du direkt
hin. Here first. So. Vielleicht auch Aufstiegskandidat in der dritten Liga, das auch ungefähr nicht so sehen.
Ja, Bielefeld, been there, done that.
Ja, richtig. Gut, dann lieben Dank auch, dass ihr in diese Folge reingehört habt. Wir sind höchstwahrscheinlich in 2 Wochen wieder da. Unter anderem höchstwahrscheinlich auch da endlich mal wieder mit dem HSV. Beruhigt euch, liebe Leute, er kommt endlich dran. Ich weiß, ihr wartet alle drauf. Sonst wünsche ich euch bis dahin ganz viel Spaß mit Zweitliga-Fußball und bis bald.
Der Rasenfunk lebt von euren Beiträgen. Vielen Dank.